Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hat zwar die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Wir wollen beten. O Herr, du gebietest, zeig es uns, dass es nicht ein Spiel ist, sondern dass Leben und Tod für uns daran hängt, dass wir Buße tun. Ich möchte dir danken, dass wir die Chance haben, noch umzukehren und Sünde vor dein Kreuz zu bringen und aufzuhören und neu anzufangen. Und ich möchte dich bitten, Herr, lege deinen Heiligen Geist auf die Versammlung, dass unter uns wirkliche Buße, Umkehr, Erneuerung, Wiedergeburt gewirkt wird. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, rede mit jedem Einzelnen von uns in Gericht und Gnade. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Aus der Offenbarung Johannes, da spricht Johannes von den letzten Zeiten. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen und silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne, und ihm ward gegeben, den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Herr, wirke in uns neues Leben. Amen. Vers singen, grüßen wir eben die, die im Übertragungssaal im ersten Stock sind. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten besondere Psalmstellen besprechen und ich lese ein Wort aus dem 6. Psalm. Wende dich, Herr, wende dich um, Herr, und errette meine Seele. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also um die Sache mit diesen Abendmusiken erst zu klären, offenbar ist in der Erlöserkirche auch eine Abendmusik. Also müssen Sie es raussuchen, dann ist nicht da. Ich habe Wichtiges zu tun jetzt. Sehen Sie, der Geist Gottes, der Heilige Geist Gottes, der seit dem Pfingsttag in der Welt ist, hat die Macht, Menschen aufzuwecken. Das ist eine große Sache. Und wenn nun so ein Mensch zu sich kommt, aus seinem Weltraus und aus seiner Verliebtheit in sich selbst und aus der Verachtung Gottes und der Gleichgültigkeit, wenn da so ein Mensch zu sich kommt, aus Sünde und Selbstgerechtigkeit, dann ist gewöhnlich das Erste, das ist eine alte Erfahrung, dass er nach der Bibel greift und anfängt, selbstständig hier zu lesen. Das gehört einfach dazu. Das geht ganz von selber. Aber hier entsteht nun, und das trifft für viele von Ihnen zu, eine große Not. Man kommt mit der Bibel nicht zurecht. So ein dickes Buch. Und man weiß nicht recht, wo man anfangen soll. Und wie man das nun lesen soll, und da ist so vieles unverständlich. Als ich noch Anfänger im Glauben war, da hat ein lieber alter Bruder mir einmal einen guten Rat gegeben. Er sagte, wenn ich die Bibel lese, dann lasse ich gleichsam den Anker meiner Seele auf dem Grund schleifen, bis er fest hat. Also ich schlag Psalmen auf, oder das Johannesevangelium, und fange an zu lesen. Und ich lese und ich lese, und es will nichts haften. Und auf einmal kommt ein Wort, da hängt der Anker fest. Und da sagt er, und da gehe ich dann vor Anker. Bei dem Wort bleibe ich stehen. Das ist ein guter Rat. Ich hoffe, dass Sie Bibelleser sind oder werden. Machen Sie es so. So den Anker schleifen lassen, auf einmal hängt er fest an einem Wort. Sehen Sie, so ist es mir gegangen mit diesem Wort heute. Ich las den 6. Psalm. Das ist einer von den großen, gewaltigen Bußpsalmen des David. Wenn man sie liest, hat man so einen Eindruck, wie entsetzlich oberflächlich wir sind. Wie diese Menschen mit Tiefgang gelebt haben. Und ich las diesen Psalm und ließ den Anker meiner Seele schleifen. Auf einmal blieb er hängen an diesem Wort. Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Das sind nur 7 Wörter. Nur 7 Wörter. Und in diesen 7 Wörtern tut sich eine ganze Welt auf. Wende dich, Herr, und errette meine Seele. In diesen 7 Wörtern tut sich eine Welt von innerer Not auf, von inwendiger Verzweiflung. Errette meine Seele. Und als ich das Wort noch ansah, an ihm vor Anker ging, da war mir auf einmal, als wenn eine unsichtbare Hand diese 7 Wörter ein wenig umstellt. Und dann war es auf einmal die Antwort Gottes auf diese Bitte. Rette meine Seele. Auf einmal war es die Antwort Gottes. Und noch einmal hat diese unsichtbare Hand mit diesen Worten gleichsam, darf ich mal so sagen, jongliert, nicht? Jongliert mit diesen 7 Wörtern. Sie noch mal ein ganz klein bisschen verändert. Und auf einmal war es wieder die Stimme Davids, die Stimme des Glaubens. Das möchte ich Ihnen heute Morgen zeigen. Ich überschreibe den Texten, die Predigt, die drei Stimmen zum Bußtag. Die drei Stimmen zum Bußtag. Erstens, die Stimme der inneren Not. Also das Erste. Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben schon mal so gebetet haben. So oder ähnlich. Das ist das Gebet eines Gewissens, was aufgewacht ist und erschrocken ist vor der Heiligkeit Gottes. Sehen Sie, der Herr Jesus hatte mal gesagt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. So ein Wort kann uns eines Tages aufgehen, denn erschrecken wir. In der Bibel ist öfters die Rede vom Schrecken Gottes. Als die Ägypter durchs Rote Meer jagten Israel nach, da heißt, da sah der Herr auf sie und der Schrecken Gottes kam auf sie. Der Schrecken Gottes kommt auf Menschen, wenn man inne wird, er ist da. Und da fängt das Herz so an zu beten. Wende dich, Herr, zu mir und rette meine Seele. Im Grunde ist die ganze Bibel voll von diesem Gebet. Von diesem Gebet der inneren Not. Ich möchte Ihnen einfach ein bisschen erzählen. Da kommt ein Mann vor in der Bibel, ein reicher Mann, Geschäftsmann. Wissen Sie, der das Wort Gottes nie ernst genommen hat. Gott war nicht dagegen, aber es berührt ihn nicht. Und dann kommt eine Stunde in seinem Leben, wo er mit Tausenden aus der Stadt hinausgeht, um Jesus zu sehen. Und weil es so ein Gedränge ist und er kann nicht sehen, da steigt er schließlich auf den Baum, der Zachäus. Die Bibel zeigt uns diesen vornehmen, reichen Mann auf einem Baum sitzen, damit er die Köpfe weg Jesus sehen kann. Sein Mund ist stumm, er sagt nichts, er sagt gar nichts. Aber sein Herz schreit, als Jesus kommt, wende dich her und errette meine Seele. Er war alt geworden, bis zu diesem Gebet kam. Denk an ein junges Mädel, die in der Bibel vorkommt, die sich mit ganzem Herzen dem bunten Leben der Sünde hingegeben hatte. Und nun war sie von Stufe zu Stufe gesunken. Nun war sie eine stadtbekannte Dirne. Und dann geschieht es eines Tages, dass sie in einen Saal hineinstürmt, wo Jesus ist. Ich kann es nicht lange erzählen, wie sie zu Jesu Füßen hinfällt und nur noch weinen kann über ihr beschmutztes Leben, das man nicht noch mal leben kann. Jede Träne schreit, wende dich, Herr, und errette meine Seele. Ich denke an einen Mann am See Genezareth, von dem es heißt, dass er besessen war. Sein Herz war zum Tummelplatz der Teufel geworden. Und das kennen wir. So manch einer hier, der sagt, das ist ja mein Herz, ein Tummelplatz aller Dämonen. Und der Mann steht eines Tages vor Jesus. Er brüllt ihn eigentlich an, geh weg. Und dies geh weg, versteht Jesus richtig. Wende dich und errette meine Seele. Ich denke an einen anderen jungen Mann, der am Kreuz hing. Ein Raubmörder geworden. Nun hat er den Tod verdient und er leidet ihn schrecklich. Und da sieht das Leben so anders aus im Angesicht des Todes als früher. Geht der Ewigkeit, du Donnerwort, oh schwer, das durch die Seele bohrt. Und der packt ihn das Grauen. Nicht nur von dem, was ist, sondern von dem, was kommt. Und im Augenblick fällt ein Blick auf den Mann neben ihm. Auf Jesus, der neben ihm gekreuzigt ist. Und nun sagt er ein paar Worte. Und die Worte sind einfach so: Wende dich, du Gekreuzigter, mir zu und errette meine Seele. Ich denke an einen klugen, gebildeten, vornehmen Mann, dem das Evangelium ärgerlich war. Saulus hieß er. Und darum wurde er ein Verfolger der Christen. Er mochte diese Sklavenlehre nicht. Und darum wird er ein Feind des Evangeliums, verfolgt die Christen. Und dann begegnet ihm Jesus bei Damaskus, diesem Saulus. Ihr kennt die Geschichte. Er ist 3 Tage blind in Damaskus. Und da heißt von ihm, siehe, er betet. Wissen Sie, was Saulus gebetet hat? Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Oh, die Bibel ist voll mit diesem wundervollen Gebet. Und ich weiß, dass hier auch Leute sind, die so oder ähnlich beten, deren Herz jetzt schreit und schon lange schreit: Wende dich, Herr, wende dich zu mir und errette meine Seele. Und ich möchte denen, die das Gebet kennen, die gern gerettet werden möchten, einfach gerettet werden möchten, denen möchte ich sagen: Dieses Gebet ist noch immer erhört worden. Der Herr Jesus hat sich um den Zachäus angenommen. Er hat dem Schächer den Himmel versprochen, der großen Sünderin die Sünde vergeben, den Saulus zum Apostel Paulus und seinem großen Zeugen gemacht, den Besessenen aus der Macht der Dämonen befreit. Dieses Gebet ist noch immer erhört worden. Alle, die das gebetet haben, wurden Zeugen, lebendige Zeugen seiner Gnade. Wende dich und errette meine Seele. Das ist etwas Merkwürdiges, meine Freunde. Da sitzen sicher Menschen, die verstehen gar nicht, wovon ich rede. Aber wer dies Gebet mal anfängt zu beten, wer erweckt ist, dem geht es eigentümlich. Er hat vorher eine Menge Sorgen gehabt. Krankheiten, Familienschichten, alles Mögliche. Auf einmal treten alle diese früheren Probleme merkwürdig zurück. Sie werden blass, sie werden gering vor der einen großen Sorge: Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Ich muss Ihnen übrigens sagen, dass dieses Gebet uns überhaupt erst, das klingt groß, was ich sage, aber es ist so, überhaupt erst zu Menschen macht. Man spricht heute viel von Humanität. Und wir fühlen, es müsste irgendwie einen Weg geben, dass wir wieder Menschen werden aus Biestern. Und das ist der Weg. Sehen Sie, solange wir dieses Gebet nicht gebetet haben, sind wir im Grunde immer Massenmenschen. Wir werden getrieben mit der großen Masse, wie der Wind uns weht. Weht der Wind so, dann werden wir da mitgeweht. Und dann wieder so. Und dem Moment, wo unser Herz aufwacht und betet: Wende dich, Herr, und errette meine Seele, stehe ich allein vor Gott. Da fange ich an, Person zu werden. Da kann die Masse geweht werden. Nun stehe ich allein vor ihm. Aber da haben die meisten Angst, das zu beten, weil sie diesen Moment fürchten. Allein vor Gott zu bestehen. Wende dich und errette meine Seele. Meine Freunde, ich muss auch dies noch sagen: Dieses Gebet ist der Anfang der großen Lebenswende. Der großen Lebenswende, wo ein verlorener Mensch, der Sohn Gottes steht, der ein Kind der Hölle ist, verwandelt wird in ein Kind des lebendigen Gottes. Damit fängt es an. Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Also das ist die Stimme der großen inneren Not. Und doch so eine herrliche Stimme. Und nun muss ich weitergehen. Nun kommt diese unsichtbare Hand, die mit diesen sieben Wörtern jongliert und stellt sie ein klein wenig um und auf einmal wird's zur Stimme Gottes. Eine kleine Umstellung. Also zweitens die Stimme Gottes. Die heißt so, wende dich, Mensch, und errette deine Seele. Eine kleine Umstellung. Und dann ist die Antwort Gottes. Wende dich, Mensch, und errette deine Seele. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Das ruft der lebendige Gott uns allen am Brusttag zu. Wende dich, dreh dich um, Mensch, und errette deine Seele. Es geht um wichtige Dinge heute. Fast wörtlich so steht es in einer alttestamentlichen Geschichte, fast am Anfang der Bibel. Da war die Stadt Sodom. Die war reif geworden zu dem furchtbaren Gericht Gottes. Gottes Richtspruch war ergangen, Untergang. Und nun ist in der Stadt Sodom ein Mann, Lot, den Gott erwählt hat und den er gerecht ersehen hat und den er retten möchte. Und da schickt er zwei seiner Boten, zwei seiner himmlischen Boten zu Lot und die sagen ihm, geh aus Sodom, ehe der Tag anbricht, geht die Stadt unter. Wird sie vernichtet, im Sturm des Gerichtes Gottes. Gott kann sehr hart sein. Gott kann sehr hart sein. Und nun macht der Lot sich fertig. Aber er packt und packt und grost und grost. Er kann sich im Grunde nicht trennen. Er glaubt das, aber er kommt nicht los. Und da packen ihn die beiden Boten Gottes und zählen ihn förmlich aus der Stadt hinaus. Und vor der Stadt sagen sie, weg von Sodom! Eile, so heißt es wörtlich, und rette deine Seele und nicht mehr zurück und sieh nicht hinter dich. Da haben wir diesen Satz, den Gott uns heute sagt, ein klein wenig und verdreht. Wende dich, Mensch, und errette deine Seele. Lieben Freunde, wir stehen heute auch in einer gerichtsreifen Welt. Das ist doch ziemlich klar, nicht? Denken Sie mal, ein Volk, das so viel durchgemacht hat wie wir und so gottlos geblieben ist, das ist nicht viel Hoffnung, nicht? Wenn Gott wirklich lebt, und offen sage ich, keine Ahnung. Wir stehen in einer gerichtsreifen Welt und darum bekommt so ein Bußtag ein ganz neues Gesicht. Wir sind Leute auf dem heißen Boden Sodoms. Und nun kommt in Barmherzigkeit Gott und sagt, wende dich weg und errette deine Seele. Wir nennen so etwas eine Bekehrung. Eine Bekehrung zum lebendigen Gott. Hören Sie, wir nennen sowas eine Bekehrung zum lebendigen Gott. Ich weiß, dass man das heute nicht gern hört. Dass wenn Bekehrung gesagt wird, dass dann Christen und Heiden die Achseln zucken. Wir fangen an, ein Christentum zu konstruieren, das keine Bekehrung braucht. Ein Christentum, wo Gott und der Teufel friedlich miteinander wohnen. Wo man sonntags morgens unter Gottes Wort ist und am Sonntagabend frisch, fröhlich, mit gutem Gewissen sündigt. Wo Sodom und sein Richter Koexistenz haben. Wir versuchen, ein Christentum aufzubauen, wo die Kirche die bösen Werke der Welt gutheißt. Vom Karneval bis zur Atombombe. Alle Segen der Kirche. Und wo die Welt mit ihrem Geist in der Kirche regiert. Wir versuchen, ein Christentum zu schaffen, wo man sich Christ nennt und vom Geist dieser Welt regiert wird. Als wenn nicht der Sohn Gottes furchtbar zu unserer Erlösung gestorben wäre und als wenn nicht in der Bibel stände, ich bin der Welt gekreuzigt und mir die Welt. Ich muss oft an eine Predigt denken, die mein Freund Friedrich Gräber gehalten hat. Die Alten unter uns kennen noch Friedrich Gräber. Er war ein großer Prediger. Gott hatte in der Vergangenheit unserer Stadt Essen gewaltige Prediger geschenkt. Nun vergesse ich nicht eine Predigt Gräbers, in der er so sagte: Wenn du in einer Kutsche sitzt, in der der Teufel auf dem Bock sitzt, dann kannst du getrost eine christliche Fahne rausstecken, du kannst eine ganze Bücherladung Bibeln einladen, du kannst sogar Bischöfe mit reinladen in die Kutsche, das fährt doch in die Hölle. Verstehen Sie, was er sagt? Das fährt doch in die Hölle. Du musst aussteigen aus der Kutsche. Wende dich, Mensch, ruft Gott, und errette deine Seele. Sehen Sie, wer nur ein wenig ins Neue Testament hineinsieht, dem wird bald aufgehen, dass es ein unheimliches Buch ist. Das ist nicht ein Buch, in dem religiöse Probleme diskutiert werden, wie das heute so üblich ist, nicht? Das ist nicht ein Buch, in dem Trostpülverchen für unbekehrte Herzen verabfolgt werden, sondern die ganze Bibel ist von bis hinten voll gleichsam mit einem Geschrei, mit einem Rufen, wie es etwa über ein untergehendes Schiff schallt: Rettet euch! Dieser Klang geht durch die ganze Bibel: Rettet euch! Wende dich, Menschen, errette deine Seele! Sehen Sie, das am ersten Pfingsttag, ein wundervoller Festtag, Tausende hören zu, hätte Petrus nie ein klein bisschen, ein bisschen konziliant reden können, um die Fernstehenden zu interessieren, so ranzuführen an die Sache, nicht so langsam ein bisschen sie an die Wahrheiten Gottes zu gewöhnen, nicht erreichen. Und Petrus, wie man das sagt, lasst euch erretten von diesem Verkehrten, Geschlecht. Lasst euch erretten aus dem verkehrten Geschlecht. Selbe Stimme, wie sie zu Lot ergeht. Liebe Freunde, das ist das Zweite. Die Stimme des lebendigen Gottes am Bußtag. Wende dich, Mensch. Es gilt eine ganze Umkehr. Wende dich, Mensch, und errette deine Seele. Und lass mich noch kurz ein Drittes sagen. Noch einmal kommt die unsichtbare Hand mit diesen 7 Wörtern jongliert und verändert sie ein klein wenig. Nur ein klein wenig. Und dann wird es auf einmal das Dritte, die Stimme des Glaubens. Die Stimme des Glaubens. Du wendest dich, Herr, und errettest meine Seele. Eine kleine Veränderung. Und dann ist die Stimme des Glaubens: Du wendest dich, Herr, zu mir und errettest meine Seele. So sagt der Glaube, der richtige, lebendige, geistgewirkte Glaube, und schaut dabei auf Jesu Kreuz. Du wendest dich zu mir und errettest meine Seele. Und sehen Sie, damit bin ich bei dem größten Wunder, von dem die Weltgeschichte überhaupt je weiß. Ich werde es nicht verstehen können, das gehört zu den Unbegreiflichkeiten, dass der lebendige Gott, dem unser Wesen, wissen Sie, ein Gräuel ist, und der moralischste in seinem Hochmut ebenso ein Gräuel wie der schmutzigste Sünder, dass dieser heilige Gott, vor dem ich kann tun, was ich will, nicht bestehen kann. Ich bin der gefallene Mensch, dass dieser heilige Gott nicht hinter sich die Türe zuschlägt, sondern im Gegenteil. Er macht die Türe weit auf. Er wendet sich uns zu. Er wendet sich zu uns. Du wendest dich, Herr, und breitet die Arme aus. Wissen Sie, eines der ergreifendsten Worte in der Bibel, aber ich höre es noch im Klang, mit dem meine Mutter es immer sagte, eines der ergreifendsten Worte ist ein Wort Gottes, das der Prophet Hosea weitergibt. Da spricht doch Herr von 2 Städten, die damals in die Mahlscheine der Politik geraten waren und waren nun völlig zerstört. Adama und Zeboim, die sahen aus wie Köln oder Essen am Ende dieses Krieges. Und da sagt doch Herr: Was soll ich mit dir machen? Das sagt er uns jetzt. Was soll ich mit dir machen? Ich sollte billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten. Aber mein Herz, sagt der lebendige Gott, dem wir im Gräuel sind, aber mein Herz ist anderen Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist zu brünstig. Und da zerreißt er die Himmel und schenkt uns seinen Sohn. Meine Freunde, gehen wir nach Golgatha, da ist das Kreuz, da ist Jesus angenagelt. Hier ist uns Gottes Herz aufgetan. Das ist ein Wunder. Wenn ich Menschen habe, die mir zuwider sind, dann mache ich mein Herz zu. Ne? Gott macht es auf. Das ist unfassbar. Lass uns nach Golgatha gehen. Da ist Gottes Herz aufgetan. Und wissen Sie, jetzt sollten wir im Geist auch nach Golgatha gehen. Das ist eine Sache für jeden privat. Und sollten unsererseits unser Herz hier auftun. Und alles Verwirrte und alle Sünde, die wir festhalten wollen, dahinlegen, aufdecken. Und alle Vergangenheit aufdecken. Dass wir doch unterm Kreuz Jesu, nachdem Gott hier ein Herz aufgetan hat, unser Herz hier auftun wollten. Wende dich zum Kreuz und rette deine Seele. Ein Mann, der unterm Kreuz gestanden hat, der hat bekannt, wie er hier Errettung fand, mit wunderschönen Worten. Du hast meine Seele vom Tode gerissen. Nee, zurückgerissen, nicht. Nee, vom Tode gerissen. Mein Auge von den Tränen, dass ich jetzt lachen kann, und meinen Fuß vom Gleiten, dass ich weiß, ich stehe auf Felsengrund. Du hast meine Seele vom Tode gerissen und mein Auge von den Tränen und mein Fuß vom Gleiten. Denn so spricht die Stimme des Glaubens, dass das Dritte, du wendest dich zu mir und rettest meine Seele. Und ich wünsche Ihnen, dass diese drei Stimmen heute Morgen in unser, wünsche uns, dass diese drei Stimmen unser Herz sehr bewegen. Dass unser erschrockenes Gewissen rufen muss, wende dich Herr und errette meine Seele. Dass wir Gottes Ruf hören, wende dich Mensch und rette deine Seele. Und dass wir nicht ruhen, bis wir unter Jesu Kreuz errettet sind. Du wendest dich und errettest meine Seele. Lassen Sie uns beten. Herr, wir danken dir, dass du eine große Veranstaltung getroffen hast, damit Sünder selig werden. Und wir können immer wieder nur bitten, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 188, den dritten Vers singen. Singen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst eine Abendmahlsfeier, die wird im ersten Stock gefeiert. Es gibt Momente, ein bisschen durcheinander, weil Leute oben runterkommen, aber wir haben ja Zeit. Ich bitte die Abendmahlsgäste, sich nachher in den ersten Stock zu begeben, zu unserer anschließenden Abendmahlsfeier. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.